Es ist ja schon noch mal etwas anderes, ob man da unten sitzt oder hier oben etwas sagt. Und wer weiß, welchen Vogel ihr euch hier eingeladen habt, was der so macht. Ich erinnere mich vor vielen Jahren, als ich in meiner, sagen wir mal, Sturm- und Kritikphase war, kritisierte ich einst mal einen Pfarrer. Und ein älterer Herr damals, also noch älter als ich heute, der sagte mir etwas erbost, das sei ja wohl völlig egal, ein Prediger könne auch ein stinklangweiliger Typ sein, es komme ja schließlich auf Gottes Wort an. Ja, und um Gottes Wort soll es ja denn auch heute gehen. Und den Berg im Hintergrund, wer vielleicht schon mal im Netz unterwegs war, der weiß, um welchen Berg es sich handelt, der Berg Ararat in Armenien, in der heutigen Türkei. Dieser Berg ist ein Stück über 5000 Meter hoch, ein ehemaliger Vulkan. Und hier soll nach der biblischen Geschichte die Arche Noah, um die es heute Abend gehen soll, aufgesetzt sein oder angekommen sein. Ja, die Arche Noah ist, glaube ich, so bekannt, von Kindergartenzeiten an sind wir mit dieser Geschichte konfrontiert. Und das nächste Bild zeigt das so ein bisschen. Ist das nicht schön? Ist doch eine rundherum schöne Geschichte. Zahlreiche Kindergärten sind danach benannt, auch zahlreiche Gemeindehäuser nennen sich Arche. Alles eine schöne Geschichte. Wirklich? Da gibt's so eine Geschichte. Eine Mutter schaute sich mit ihrer kleinen Tochter einmal ein Bilderbuch an über die Arche Noah. Und in diesem Bilderbuch waren die Tiere in der Arche und dann gab es Tiere vor der Arche. Die guckten ganz traurig, weil sie nicht mit hinein durften. Es durften ja immer nur die Pärchen rein. Und die Mutter versuchte das dann zu erklären und sagte, na ja, die nehmen das nächste Schiff. Ja, aber es gibt noch weit andere Blüten, die Arche treibt. Die ein Niederländer namens Hübers hat in Dordrecht so ein Schiff nachgebaut, so eine Arche. Und das hat er sich 1 Million Euro kosten lassen. Natürlich ein bisschen Event ist auch dabei, ein Kino und ein Restaurant durfte nicht fehlen. Aber America makes it greater. Es geht noch greater. In Kentucky, in den USA, hat man sich das Ganze 100 Millionen Dollar kosten lassen. Geld spielt ja keine Rolle. Und hat die Originalarche gebaut. Mit 133 Meter Länge, 21 Meter Höhe, 13 Meter Breite. Nein, umgekehrt 13 Meter hoch, 21 Meter breit. Also so wie die Schiffe, mit denen wir früher mal, Sie erinnern sich, auf Kreuzfahrten gingen. So ähnlich war das damals. Ja, das ist die Arche Noah. Eine oft geschilderte Geschichte, die besonders deshalb gut ankommt, weil sie ein Happy End hat. Und dieses Happy End hat damit zu tun, dass die Stichworte, die uns vielleicht zu der Arche auffallen, als erstes sind Rettung, Geborgenheit, Hoffnung. Also zusammengefasst eine rundrum schöne Geschichte. Oder vielleicht doch nicht? Hören wir sie uns einmal in Auszügen an. Sie ist recht lang und deswegen haben wir sie ein bisschen gekürzt.
Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Und Noah zeugte 3 Söhne, Sem, Ham und Japheth. Aber die Erde war verderbt vor Gott und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpische ihn mit Pech innen und außen und mache ihn so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du für den Kasten machen, oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen und er soll drei Stockwerke haben. Eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden. Und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen sehr auf Erden. Und die Arche fuhr auf den Wassern. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, so dass sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier, an allem, was da wimmelte auf Erden, und alle Menschen. Alles, was odendes Leben hatte auf dem Trockenen, das starb. So vertilgte er alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis zum Vieh, zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Sie wurden von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war, und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage. Im 600. Jahr Noahs, am ersten Tage des ersten Monats, waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel, alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen.
Ja, vielen Dank. Ja, so war es mit der Technik. Ne? Heute würden die Kinder wahrscheinlich fragen, gibt es auf der Arche auch WLAN? Glücklicherweise wahrscheinlich nicht. Ja, die Geschichte am und um den Berg Ararat. Wer diese Geschichte nicht nur auf die Rettungsromantik reduziert, dem kommen bestimmt viele Fragen. Wir haben gehört, alle Menschen sind böse. Kann man sich diesem pauschalen Urteil wirklich anschließen? War die Noah Family wirklich die einzige, die moralisch okay war? Die moralisch bestehen konnte? Wäre es nicht vielleicht so gewesen wie beim Abraham etwas später, der sagte, naja, Gott, guck doch mal in die Runde, vielleicht gibt's da ja 50 Gerechte. Vielleicht hätten die ja auch das Arche-Ticket verdient. Alle Menschen sind böse. War das nicht der gleiche Gott, der diese Menschen geschaffen hat und gesagt hat, alles war sehr gut? Hat er nicht doch vielleicht einen moralischen Baufehler begangen? Er hätte doch schlicht nur gute Menschen erschaffen können. Und was haben die armen Tiere damit zu tun? Wir hörten das entsetzte Gesicht und hörten davon von dem Kind. Gut, Gott war traurig über diese Vernichtungsaktion, aber er zog sie durch. Ist er ein vergebender, liebender Gott? Und was hat eigentlich diese ganze Aktion gebracht? Das war doch der gleiche Noah, von dem wir dann im Kapitel 9 etwas später lesen, dass er sturzbetrunken in seinem Zelt war und die Geschichte, vielleicht kennen Sie sie, endete dann in einem etwas zerstörten Familienfrieden. Ich bin sicher, uns könnten noch weitere Fragen kommen. Vielleicht auch die, ob das Ganze nicht eine schöne Mythengeschichte ist. Eine Art Märchen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Ist sie Teil des Gottes Wortes oder doch nur Weltliteratur? Die Zeit heute Abend ist viel zu knapp, angesichts der langen Bibeltexte auch noch, um das alles zu beantworten. Aber so ein paar Grundlinien rund um die Sintflutgeschichte möchte ich doch mit Ihnen bedenken. Das Erste, was verschiedene Wissenschaften über diese weltbekannte Erzählung in Erfahrung gebracht haben. Ein Zweites, wie ist das mit der Spannung zwischen Gottes Zorn und seiner Vergebung, und wir haben ja viele tolle Lieder von der Gnade schon gehört, als rettende Perspektive. Und schließlich werfen wir einen Blick auf die Hoffnung, die über den Regenbogen hinausweist. Zum Ersten, was die Wissenschaften angeht und was die dazu herausgefunden haben. In der Religionswissenschaft, wenn man sich mit dem Islam beschäftigt, stellt man fest, in Koran, in Sure 11, gibt es auch diese Arche-Geschichte. Die wird aber, abgesehen davon, dass die Arche 560 Kilometer weiter südlicher aufsetzte nach diesem Bericht, wird sie sehr aus dem Blickwinkel der Gläubigen und der Ungläubigen gesehen. Noah soll einen Sohn gehabt haben, so wird da berichtet, der eben ungläubig war und ertrinken musste. Nach dem Koran ist er nicht mit in die Arche gekommen. Und unsere jüdischen Verwandten, na klar, die kennen die Noah-Geschichte natürlich auch, die fünf Bücher Mose als Teil der Tora. Aber auch die griechische Mythologie hat eine verblüffend ähnliche Geschichte auf Lager. Weil die Menschen sittlich verdorben sind, beschließt Zeus, das Zeitalter mit diesen Menschen zu beenden und schickt eine große Flut. Und die auf viele Götter orientierte hinduistische Religion kennt ebenso eine Sintflutgeschichte. Ob es eine solche Flut jemals gegeben hat, scheint eine erste Antwort darin zu finden, dass viele Völker sie in ihren Überlieferungen kennen. Die älteste Erzählung stammt aus Mesopotamien zwischen Euphrat und Tigris im heutigen Iran-Irak. Auch das Gebiet nannte man irgendwann auch mal Babylonien, und da taucht sie so um 2000 vor Christus auch auf in dem sogenannten Gilgamesch-Epos, vielleicht schon mal gehört. Den Herrn, den wir da sehen, nein, das ist nicht Noah. Das ist Irving Finkel, und er ist auch weitaus jünger, als er aussieht. Er ist im Moment aktuell 69 Jahre alt. Und er hat sich Zeit seines Lebens mit diesen biblischen Überlieferungen beschäftigt, in der Uni Cambridge. Eines Tages tauchte ein Mann bei ihm auf und brachte ihm einen Gegenstand, den er auf dem Dachboden seines Vaters gefunden hatte. Sie wissen, wenn Opa stirbt, dann kommt das große Aufräumen, da steht dann so ein Karton rum. Und was da drin war, das sah so aus. Es ist vielleicht das älteste Handy der Weltgeschichte. Tatsächlich nicht viel größer als ein iPhone. Und die Erfinder von damals, die waren offensichtlich der Meinung, dass es irgendwie gut in der Hand liegen musste. Und das tut es auch. Die Informationen sind buchstäblich handlich gemacht. Es war eine Steintafel, Vorder- und Rückseite mit Keilschrift beschrieben. Vielleicht haben Sie es ja mitgelesen jetzt schon. Denn so ein Typ wie Finkel, der konnte und kann diese Keilschrift einfach mal locker lesen. Und er erkennt sofort, das ist die Geschichte von einer großen Flut und von einer Arche, in dem die Lebewesen paarweise überlebten. Nicht nur das elektrisierte ihn. Auf der Rückseite befindet sich sogar eine präzise Bauanleitung für eine Arche. Allerdings war diese Arche rund und kein Kasten, von dem ja dieses Wort abstammt, Akasti, der Kasten. Und Finkel, Sie ahnen es schon, wäre nicht Finkel gewesen, wenn er sich nicht daran machte, Sponsoren zu finden und das Ding mal nachzubauen, diese runde Arche. Die war allerdings nur 13 Meter im Durchmesser. Natürlich haben im Zuge der Jahrhunderte Glücksritter und Forscher nichts unversucht gelassen, um Überbleibsel der Arche zu finden, der biblischen Arche, die ja noch viel größer war. Dahinter stecken merkwürdige und spannende Geschichten, für die wir heute keine Zeit haben. Geschichten um Betrug und Forschung. Alle Bemühungen, so viel sei zusammengefasst, führten ins Leere. Und den atheistischen Wissenschaftlern war natürlich klar, es gibt keine Arche, weil es gibt keinen Gott. Und ebenso unbeeindruckt waren die christlichen Wissenschaftler, Holz hält nun mal nicht tausende von Jahren. Es ist schon erstaunlich, woran wir unseren Glauben und Unglauben so festmachen. Aber so viel kann man doch sagen. Es gab wohl eine nicht nur regional begrenzte Flut, irgendwann vor 7.500 Jahren, was auch die Geologen belegen, die dann plötzlich mal Muscheln mitten in der Wüste finden. Aber die Arche und Gott? Eine ältere Aussage Finkels, der, soweit ich weiß, mit Religion nicht viel am Hut hat, außer seinem Forscherinteresse, der sagte einmal, ich zitiere ihn, es kommt nicht darauf an, ob eine Arche oder die Arche jemals existiert hat. Es geht um die literarische Kraft und die Grundwahrheit, dass all die Strukturen, die wir haben, all die Städte, die Macht, all diese Dinge, die wir so für so furchtbar wichtig halten, durch die Naturgewalten in einem einzigen Moment ausgelöscht werden können. Die lebensbedrohenden, weltumspannenden Ereignisse des Jahres 2020 setzen an dieser Stelle nochmal ein Ausrufezeichen. Aber, so denke ich, Finkel greift zu kurz. Welche Rolle spielt der Herr der Naturgewalten dabei? Um welche Grundwahrheiten in biblischer Perspektive geht es denn wirklich? Dazu hören wir gleich mehr. Und jetzt stellen wir uns unter den Regenbogen. Ja, ein alter Satz eines Philosophen, Ludwig Wittgenstein heißt er, ist 1951 gestorben, der trifft sowohl die Beschäftigung mit der Sintflutgeschichte wie auch mit der Corona-Wirklichkeit, in der wir heute leben. Er schrieb, wir fühlen, dass selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Genau darum geht es in der Bibel, um unsere Lebensprobleme. Allerdings kommt man um eine wichtige Annahme nicht herum, die vielleicht in einer evangelischen Kirche nicht so ungewöhnlich ist, dass es einen Gott gibt, der in und über diese Welt hinaus existiert. Ein Alttestamentler, Ludwig Köhler, auch schon längst tot, fasste vor vielen Jahrzehnten einmal die ganze Botschaft des Alten Testaments in zwei Worten zusammen. Gott ist. Gott ist da. Dem schließe ich mich überzeugt an. Aber damit beginnen erst die Aufgaben für die Menschen, Gott in dieser Welt zu finden, zu verstehen und nach seiner Botschaft zu fragen. Die zahlreichen Verfasser der biblischen Texte haben sich genau dieser Aufgabe gestellt, manchmal unfreiwillig und bisweilen verzweifelt, wenn wir an den ein oder anderen Propheten denken. Es ist aus meiner Sicht ein großer Vorzug des christlichen Glaubens und zugleich eine große Herausforderung, in der Bibel eben nicht ein vom Himmel gefallenes Buch zu sehen, sondern Schriften, die durch den Filter der menschlichen Erkenntnis gehen und trotzdem Gottes Wort sind. Für Muslime ist das freilich untragbar. Dort gibt es nur eine von Gott diktierte, herabgesandte heilige Schrift, genannt Koran. Alle anderen Schriften sind bewusste oder unbewusste Fälschungen. Damit sind kritische Fragen an einen Text natürlich nicht mehr erlaubt. Aber auch in christlichen Kreisen war und ist dieses Thema durchaus von Brisanz. Vielleicht beginnend damals mit dem sogenannten Babel-Bibelstreit schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in dem auch der Gilgamesch-Epos eine entsprechende Rolle hatte. Das ist ein spannendes und weites Feld, was hier auch unberücksichtigt bleiben muss. Aber wie ist das nun mit der Sintflutgeschichte, dem lieben Gott und uns? Was nehmen wir aus der Sintflutgeschichte mit in unser Leben? alle Menschen sind böse, Anwesende natürlich ausgenommen. Dieser Tage las ich ein Statement eines Gründers eines Testportals zur Produktbewertung, da geht es dann um Marketing, Tommy Noone, der sagte, Zitat, wenn Ihr Produkt im Wettbewerb eine Chance haben soll, müssen Sie betrügen. Wie lang wäre wohl die Liste, wenn wir nur eine Minute Zeit hätten, um aufzuschreiben, was alles an menschlich Bösem in dieser Welt passiert und was es gibt. Einem Mitarbeiter sagte ich einmal, ob seines Verhaltens, das hätte ich nicht von Ihnen erwartet. Er antwortete mir kurz und knapp, ich auch nicht. Kennen wir das nicht von uns selbst, nicht Herr im eigenen Haus zu sein? Übrigens eine Formulierung von Sigmund Freud. Oder mit dem Apostel Paulus, ebenso resignierend festgestellt aus Römer 7, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Paulus spricht in diesem Zusammenhang von der Sünde in ihm, die er einfach nicht los wird. So ist die Übersetzung der Sinnflut zur Sündflut fraglos treffend und doppeldeutig angesichts der Fluten der Sünden. Die Geschichte der Sinnflut hat übrigens vom Stammwort her erstmal nichts mit Sünde zu tun, sondern das althochdeutsche Sinnflut mit V, das kann man auch als allgemein weltweit verstehen und übersetzen. Stellen wir uns vor, wir wären Gott. Auch das ist erlaubt, weil wir sind sein Ebenbild. Und wir hätten nun nicht nur einen Überblick über ein Leben, sondern über ganze Generationen, würden wir dann auch nicht im heiligen Zorn die Konsequenzen ziehen? Mit Luther gesagt, Zitat, wenn Gott so oft sollt Blitz und Donner dreinschlagen, so oft die Menschen sündigen, würde er in Kürz nicht Donner und Blitz genug haben. Tja, wie geht Gott Vater damit um? Schließlich sind wir ja seine Kinder. Wenn wir von Gott reden, so ist aber gemeint, dass dieser Vater sich zu unserem Vorteil gute Spielregeln für eine gut funktionierende Welt ausgedacht hatte und überlegt hat. Der Prophet Micha sagt im 6. Kapitel, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Der nicht gerade als gottgläubiger bekannte Philosoph Kant sprach da von einem moralischen Gesetz in mir, das er zu entdecken glaubte. Aber dass dies oft nicht zur Anwendung kommt, das wusste auch der alte Kant. Diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit und dem äußeren Leben, das ist auch genau das, was Paulus beschrieben hat. Nach biblischem Verständnis liegt die Ursache dafür in der Loslösung des Menschen von Gott. Der Mensch, der über die Schöpfung herrschen sollte, um sie zu bewahren, wie es in der Urgeschichte zu lesen ist, beutet sie aus und vernichtet sie. Gott hat uns eben nicht als Marionetten geschaffen, sondern als freie Menschen, die durchaus ihr Ding machen können und es auch tun. Doch wie verantwortungsvoll war das Ergebnis fasst Paulus zusammen, da ist nicht der gerecht ist einer. Da ist nicht der, der verständig ist, da ist nicht der nach Gott frage. Sie sind alle abgewichen, allesamt untüchtig. Kann man das auch Arche untauglich nennen? Wenn Ihnen solche Ansichten zu fromm sind, dann kann man dieses Wort auch von einem Atheisten hören. Der englische Philosoph und Ökonom John Cray, 72 inzwischen, schrieb, eine Theorie, die der menschlichen Natur gutartige, friedfertige und vernünftige Impulse unterstellt, ist unglaubwürdig. Ich habe einen tüchtigen atheistischen Freund, der ein guter Kerl ist, und natürlich insbesondere die biblische Botschaft kritisiert und ihr widerspricht. Wir sind wieder bei der Arche. Die guten Kerlinnen und natürlich, wie sagt man, genderkonform Kerlinnen, die gibt es doch auch. Aber sie mussten auch ertrinken. Um das zu verstehen, hilft es, sich den Ursprung des Sündengebiets noch einmal anzusehen, der oft nur moralisch verstanden wird. Vielleicht sind Sie schon einmal über die Fehmarn-Sundbrücke gefahren. Ein Sund ist nichts anderes als die Trennung zwischen Festland und Insel, eine Meerestiefe, eine Kluft. Sünde ist nichts anderes zunächst als die Kluft zwischen Gott und Mensch. Und genau daraus erwachsen nach biblischem Verständnis viele Probleme dieser Welt. Auch dieses Problem vielleicht? Oder ist das nicht doch die Sinnflut 2.0? Hat Gott nicht nach dem missglückten Neuanfang mit Noahs Nachfolger nun endgültig den Kaffee auf? Und wer kommt in die neue Arche? Nur die Getesteten? Wie die Sintflutgeschichte, so macht das Corona-Ereignis uns Menschen sehr brutal klar, wie zerbrechlich unsere Zukunft im persönlichen und im Weltmaßstab ist. Wie das allzu Selbstverständliche zerbröselt. Aber anders als bei vielen Pandemien der Vergangenheit, wie etwa der Pest, geht heute nicht mehr der Blick zum Himmel, sondern er geht zum Robert Koch und Paul-Ehrlich-Institut. Der Sund scheint tiefer geworden zu sein. Ahnen die Menschen, dass sie die Verantwortlichen sind? Nicht wenige Christen sehen aber in den neuerlichen Pandemien, dass Gott mal wieder Quittungen ausstellt. Und genau da sind wir wieder bei den alttestamentlichen Verfassern der Noah-Geschichte. Gottes Wirken in dieser Welt mit ihren natürlichen und persönlichen Fluten zu verstehen, ist eine schwierige Aufgabe. Die Weltgeschichte trägt immer eine Maske und nicht nur einen Mund-Nasen-Schutz. Es ist jeweils die Maske der Zeit, in der eine Generation leben und verstehen muss. Gott ist und bleibt in seiner Geschichte mit der Welt der verhüllt Offenbare, so wie es der Theologe, letzter Breslauer Pfarrer Joachim Conrad einmal formulierte. Vielleicht spüre ich so ein bisschen bei Ihnen jetzt die Unruhe. Erstens ist es schon ziemlich spät und zum Zweiten muss er doch nun endlich wirklich kommen, der Regenbogen und das Happy End. Der Regenbogen, den wir da sehen. Margot Käßmann, die bekannte Theologin, sagte einmal auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrung beim Kirchentag 2010 dazu, den Sinnfluterlebnissen des menschlichen Lebens, weil eine schwere Krebserkrankung diagnostiziert wird, weil der Ehepartner dich verlässt, habe Gott, wie es im Bibeltext heißt, den Regenbogen als Zeichen seines Bundes mit der Welt entgegengesetzt. Als gemalte Tafel, die zugleich den vergangenen Zorn wie die gegenwärtige Gnade anzeigt. Soweit Käßmann. Ist Gottes Zorn tatsächlich vorbei? Am Ende des 8. Kapitels des Mosebuches hören wir von einer überraschenden Wende Gottes. Als sich der gerettete Noah im 8. Kapitel des Buches mit dem damals üblichen Brandopfer bedankt, sagt Gott, in Vers 21, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. In Kapitel 9 heißt es, und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe, zwischen mir und euch und allem lebendigen Tier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Mehrfach wird im Alten Testament diese Botschaft unterstrichen, so in Psalm 119. Dort heißt es, von Generation zu Generation währt seine Treue. Du hast die Erde gegründet und sie steht, so heißt es da. Wird, wie wir uns erinnern, noch im 6. Kapitel die Bosheit des Menschen zum Anlass für die Sintflut, so ist Gott im 8. Kapitel der Gnädige, der sich mit den Menschen auf ewig verbündet, trotz ihrer unveränderten Bosheit. Also, die Erde wird sich unter der Sonne weiterdrehen, so wie diese Menschen nun mal sind. Gottes Zorn ist vorbei, nicht aber sein Gerechtigkeitsanspruch. Es darf nicht übersehen werden, einmal richtet der Herr den Erdkreis, wie der Psalmist im 98. Psalm sagt. Und im 2. Korintherbrief können wir das auch so lesen. Und dort wird es nach der biblischen Botschaft auch um das Böse in dieser Welt gehen. Sollten die entdeckten und unentdeckten Bösen vom Schlage eines Hitlers, Stalins oder die Schlechter aus Ruanda und viele unzählige andere nicht dereinst nach ihrem Tun befragt werden und sich verantworten müssen? Es bleibt dabei. Gott ist der gerechte Gott und der über seine Lebensspanne gemessene Mensch leben in zwei Welten. Dazwischen ist und bleibt der Sund der Sünde. Da fällt mir wieder die Fehmarn-Sundbrücke ein. Gott ist und war interessiert an der Überbrückung dieser Kluft und darin an einem echten Neuanfang. Das sagt die Noah-Geschichte. Die Arche aber taugte nicht als Fähre für alle Menschen und deren Passagiere blieben sündige Menschen bis auf den heutigen Tag. Der Noah-Bund ist Gottes freiwillige Zuwendung und freie Zuwendung zu dem in der Geschichte bleibenden sündigen Menschen. Der Kummer Gottes im Herzen über die Sünde des Menschen erweist einen ganz anderen Gott als den, von dem die Sintflutmythen der Völker erzählen. Anders als in den ganzen altorientalischen Göttervorstellungen, von denen ich so einen Aufriss gemacht habe, ist Gott nicht der launische, der unberechenbare Gott. So hebt der Alttestamentler Walter Eichroth hervor. Er bleibt auch im Zorn der liebende Gott, der die Rettung und darin den Neuanfang des Sünders will. Zeit seiner Existenz müht sich das Volk Israel und nicht nur das Volk, dieses Volk, dem Herrn in der Geschichte in seinem Wirken auszumachen und zu verstehen. Und uns geht es nicht anders. Wichtig ist, man behielt dabei den unbefangenen Blick für das nicht weiter erklärbare Übel als ein Stück des Weltlaufs, so noch einmal der Alttestamentler Eichroth. Also es gibt Dinge, die einfach unerklärlich sind und dazugehören. Das bedeutet, der in eigener Regie handelnde Mensch ist sowohl Schmied seines Glücks und Unglücks, wie auf ihn auch Unglücke treffen, die buchstäblich in der Natur der Sache liegen. Denken wir an die bevorstehende Hurrikansaison, Sturmtiefsaison, starke Regenfälle zurzeit in Bayern. Nein, auch dieser Virus, mit dem wir uns herumschlagen, ist nicht die Vernichtungsidee eines despotischen Gottes oder eine Prüfung Gottes. Im 1. Jakobusbrief steht, niemand wird versucht, wenn er versucht wird. Denn Gott ist unangefochten vom Bösen. Er selbst versucht aber auch niemand. Bemerkenswert erscheint mir allerdings, wie viele Neuanfänge gerade dieses Coronavirus auf den Weg bringt. Plötzlich wird ernsthaft über das Tierwohl diskutiert, plötzlich kommen unmenschliche Wohnverhältnisse in den Blick, der Pflegezustand ist ein Thema und Fehler im Wirtschaftssystem. Wir könnten noch weitere Beispiele nennen. Ist es ein Nachteil, die eigentliche Endlichkeit auch im Zusammenhang mit Corona einmal in den Blick zu nehmen? Ob das alles erfolgreich sein wird und Früchte trägt, wird man eines Tages sehen. Wo darin auch Gott mitgewirkt und gewirkt hat, wird sehr unterschiedlich bewertet werden. Aber wir könnten uns jedes Gebet sparen, wenn wir nicht damit rechnen würden, dass Gott nicht eingreifen kann. Der Sund wird aber letztlich nicht zugeschüttet durch unsere menschliche Weiterentwicklung, deren Perfektion immer an unserer Natur scheitern wird. Gott weiß, dass wir an uns selbst scheitern und seinen Ansprüchen, seinen Gesetzen nicht genügen können. Aber Gott ist auch nach christlicher Lehre niemand, der mal, wie wir sagen, fünfe gerade sein lässt, seine Gesetze des Lebens abschwächt und ändert, wie Menschen dies gerne tun. Ich erinnere mich an ein kleines Alltagsbeispiel. Meine Frau und ich, wir hatten hier in Bochum ein Lieblingsrestaurant, was leider eine ungünstige Parkplatzsituation hatte, und ich parkte dann immer auf einem Randstreifen, und das ging auch lange gut, bis ich auf einmal ein Knöllchen bekam. Und ich beschwerte mich, ich legte Widerspruch ein, und ich war im Recht, denn 10 Meter vor meinem Auto erst begann das Parkverbotsschild. Ich musste nicht zahlen. Es dauerte nicht lange. Nach einigen Wochen war das Schild 10 Meter vorversetzt. So ist das mit uns Menschen und den Gesetzen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und du schaffst es nicht, dich daran zu halten. Doch die unübertroffene Botschaft des christlichen Glaubens heißt, du kannst den Preis nicht zahlen, aber es gibt jemand, der für dich am Kreuz gezahlt hat. Jesus Christus. Auf dem Berg Ararat fehlt es, das Gipfelkreuz. Mit ihm ist ein unbelasteter Anfang möglich, jedem Menschen, nicht nur den Auserwählten, in einer Arche. Auf dem Ararat gibt es das nicht, aber dieses Gipfelkreuz erinnert an den Neuanfang für diese Welt. Das Kreuz erst ist die Überwindung des Sunds, der Sünde, durch die Tat des Jesus Christus. Das ist der Kern des christlichen Glaubens, wie er sich in Jesaja 53 anbahnt. Auch mit unserer Flut von Sünden haben wir daher keine Sinnflut mehr zu fürchten. Und ein persönlicher Neuanfang ist für jeden Einzelnen hier möglich. Amen.